SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Abend. Themen dieser Sendung. In New York hat die UNO-Generalversammlung begonnen. Erster Redner war US-Präsident Joe Biden. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Und in Ludwigshafen gedenken Stadt und der Chemiekonzern BASF einer Explosionskatastrophe vor 100 Jahren. Noch 5 Tage bis zur Bundestagswahl. 5 Tage, in denen die Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal letzte Kräfte aufbieten, um Unentschlossene zu überzeugen, Anhänger zu mobilisieren, den politischen Gegner so gut es geht am Zeug zu flicken. Das ist die politische Seite dieser letzten Meter bis zur Wahl. Es gibt aber auch eine andere, die organisatorische. Die reibungslose Stimmabgabe von 60 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern ist schließlich eine Mammutaufgabe. Schon in normalen Zeiten und umso mehr in Pandemiezeiten. Der Gang ins Wahllokal soll ja schließlich nicht zum Superspreader-Ereignis werden. Cornelia Nesch ist Landeswahlleiterin in Baden-Württemberg. Frau Nesch, wie viel Corona-Prävention muss denn sein am kommenden Sonntag und wie viel werden Wählerinnen und Wähler davon mitbekommen?
Ja, selbstverständlich wird jetzt am kommenden Sonntag, am Wahlsonntag, eine Corona-Prävention eine ganz bedeutende Rolle spielen in allen Wahllokalen, die wir hier in Baden-Württemberg haben. Und das ist eine ganz gewaltige Zahl. Das dürften so knapp 11.000 Wahlbezirke sein. Und dort werden die Gemeinden alles dafür tun, dass in diesen Wahllokalen alles Corona-gerecht stattfinden kann und niemand zu Schaden kommen wird. Weder die Wahlhelfer, von denen wir ja auch eine ganz unglaubliche Zahl haben in Baden-Württemberg. Wir sprechen von rund 80.000 Personen, die hier jetzt sich im Sinne der Demokratie engagieren und dazu beitragen, dass die ganze Bundestagswahl reibungslos und störungsfrei dann durchgeführt werden kann. Corona-Regeln gibt es am Wahltag natürlich eine ganze Menge zu beachten. Das fängt jetzt beispielsweise damit an, dass das Wahlgebäude nur betreten darf, wer eine Maske auf hat. Das geht weiter, dass man sich die Hände desinfiziert, bevor man dann das Wahllokal betritt. Und natürlich selbstverständlich im Wahllokal und auch im Umfeld darum gilt eben die Abstandsregel von 1,5 Metern. Und das sind alles Gegebenheiten, auf die sind die Gemeinden eingestellt. Wir haben in Baden-Württemberg ja das Glück, dass vor einem halben Jahr am 14. März die Landtagswahl war. Dort ist das alles erfolgreich erprobt worden und von dem her sind die ganzen Maßnahmen, die jetzt für die Bundestagswahl jetzt am kommenden Sonntag gelten, dieselben.
Sie haben angesprochen, es gibt im Land ungefähr 80.000 Wahlhelfer. Das ist eine wirklich sehr beeindruckende Zahl. Wie schwer war es denn, die insbesondere jetzt in Pandemiezeiten zu rekrutieren? Weil das ist natürlich dann nicht nur einfach auch ein großer Zeitaufwand, sondern auch ein gesundheitliches Risiko.
Ja, für die ganze Wahlhelfergewinnung, da bin ich gar nicht verantwortlich. Das machen die Gemeinden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass das bislang bei allen Wahlen wunderbar funktioniert hat. Ich höre keine Klagen von Seiten der Gemeinden, dass es jetzt sehr schwierig gewesen wäre, Personen zu finden. Hat vermutlich jetzt auch damit zu tun, dass jetzt doch die Impfquote, auch wenn sie noch zu niedrig ist, aber es ist ja erfreulich, dass es schon so viele sind. Und das wird bestimmt auch geholfen haben und auch das Bewusstsein, man hat im März schon die Wahl gut gemanagt bekommen und da waren wir alle glücklich.
Die Alternative zum Gang ins Wahllokal heißt ja Briefwahl. Können Sie denn schon erkennen, ob es da eine verstärkte Nachfrage gibt?
Genaue Zahlen habe ich nicht. Wir erheben das nicht landesweit. Aber natürlich wird es mich nicht überraschen, wenn jetzt die Briefwahlquote, wir hatten schon bei der Landtagswahl mit 51,3% eine bisher unerreichte Höhe und mich würde es nicht überraschen, wenn diese Rekordquote jetzt bei der Bundestagswahl erreicht, wenn nicht sogar überschritten wird.
Könnte denn die aktuelle Pandemie auch dazu führen, dass die Briefwahl dauerhaft sich einer immer wachsenden Resonanz erfreut? In der Schweiz beispielsweise gibt es ja auch die Erfahrung, dass schon lange vor Corona die Wahlbeteiligung per Brief bei teilweise 90% und höher lag. Also ist die Corona-Pandemie jetzt sozusagen ein Push für die Briefwahl?
Ja, wenn wir das wüssten. Das ist ein Blick in die Zukunft. Die nächste Parlamentswahl, das wird ja erst 2024 dann stattfinden. Da ist die Europawahl. Wie sich da jetzt die Corona-Lage entwickelt, wissen wir alles nicht. Ob das jetzt eine Tendenz auf der Höhe wird, ich glaube, das kann niemand absehen. Was jetzt rückblickend natürlich erkannt werden kann, es war immer eine leichte Steigerung von Wahl zu Wahl erkennbar. Aber dass es jetzt dann im Prinzip bei der Landtagswahl plötzlich nahezu eine Verdoppelung war, das war neu.
Das Thema Briefwahl ist zurzeit sehr stark in den Medien zu finden. Es werden von verschiedener Seite immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit und an der Korrektheit der Briefwahl gestreut und gesät. Wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie dazu?
Ja, das verfolge ich natürlich auch immer mit Interesse, wenn solche Aussagen dann getätigt werden. Und ich kann dazu nur sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin vertraut mit sämtlichen rechtlichen Regelungen, die Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung vorgeben zur Briefwahl. Und ich kann nicht erkennen, wie sich hier ein Risiko realisieren soll. Nach meinem Dafürhalten, die Briefwahlen sind sicher und es wird hier in der Bundesrepublik alles getan, dass das auch so bleibt. Also ich kann nur appellieren, dass man solchen Neuigkeiten, Nachrichten einfach den Glauben nicht schenkt.
Bundestagswahlen in Zeiten der Pandemie. Im SWR-Tagesgespräch war das Cornelia Nesch, die Landeswahlleiterin in Baden-Württemberg. Aus Termingründen haben wir das Gespräch heute im Laufe des Nachmittags aufgezeichnet. Eigentlich umfasst der Bundestag seit fast 20 Jahren 598 Abgeordnete. So sieht es das geltende Bundeswahlgesetz aus dem Jahr 1996 vor, das grundsätzlich immer noch gilt. Sollte man gar nicht meinen, denn 598 Abgeordnete umfasste der Bundestag seit der Wiedervereinigung nie. Am nächsten dran war man 2004, da waren es 601 Volksvertreter. Die höchste Abgeordnetenzahl, die hatte der nun scheidende Bundestag mit 709 Parlamentariern. Das ist vermutlich nur ein Zwischenrekord. Experten befürchten, dass der nächste Bundestag auf über 800 Parlamentarier anwachsen könnte. Über die Gründe der praktisch unausweichlichen nächsten Vergrößerung des Parlaments, Berlin-Korrespondent Lothar Lenz.
Personalisiertes Verhältniswahlrecht, das klingt schon kompliziert und das ist es auch. Erst am späteren Sonntagabend wird feststehen, wie viele Abgeordnete der neue Bundestag tatsächlich haben wird. Politikwissenschaftler warnen, dass es noch einmal deutlich mehr werden könnten als die jetzt 709 Sitze. Mehr als 2 Dutzend Mal ist das Wahlrecht seit den 50er Jahren reformiert worden, zuletzt vor knapp einem Jahr.
Der Dualismus aus in Wahlkreisen errungenen und durch Listenwahl erzielten Mandaten hat sich bewährt,
sagte der CDU-Innenpolitiker Ansgar Heveling in der Debatte. Denn beides sichere die Vielfalt im Parlament. Direkt gewählte Abgeordnete, die also ihren Wahlkreis gewinnen konnten, gelten als etwas unabhängiger gegenüber der eigenen Fraktion. Und was ist an diesem Sonntag neu beim Wahlrecht? Vor allem die Berechnung der sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate, denn die sind hauptverantwortlich für die Gesamtzahl der Bundestagssitze.
Ein zusammengenageltes Stückwerk von Reform kann überhaupt nicht die Rede sein,
sagte der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser. Er kritisierte, dass das neue Wahlrecht die kleinen Parteien benachteilige. Dem schloss sich naturgemäß auch die FDP an. Ihr Rechtsexperte Marco Buschmann empfahl:
Die Zahl der Überhangmandate reduziert man, indem man angemessen die Zahl der Wahlkreise reduziert.
Aber das soll nach dem Beschluss von Union und SPD erst in 4 Jahren passieren. Während die Wahlkreise für die Persönlichkeitswahl stehen, sind die Überhangmandate und Ausgleichsmandate eine Folge des Verhältniswahlrechts. Einfach gesagt, der Proporz im Parlament muss stimmen. Deshalb wurde der Bundestag nach den letzten Wahlen immer größer. Der Berliner Politologe Thorsten Faas rechnete auf Twitter vor, was an diesem Sonntag passieren kann. Angenommen, die CSU erzielt in Bayern um die 30%. Das entspricht auf ganz Deutschland umgerechnet einem Stimmenanteil von 5%. Also hätte die CSU ein Anrecht auf 5% der Bundestagsmandate. Das sind bei 600 Sitzen 30 für die CSU. Nun ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Partei in Bayern um die 45 Wahlkreise direkt gewinnt. Dann kommen 45 CSU-Abgeordnete nach Berlin, wenn es nach dem Zweitstimmenanteil ginge, also 15 zu viel, die sogenannten Überhangmandate. Selbst wenn davon nach dem neuen Wahlrecht nur 12 ausgeglichen werden, müsste der Bundestag auf rund 840 Sitze wachsen, damit die CSU-Mandate wieder 5% entsprechen. Und das soll eine Wahlrechtsreform sein, die das Parlament überschaubar hält? Politikprofessor Thorsten Faas.
Wahlsystemfragen sind auch Machtfragen und da sollten wir alle auch ein Stück weit ehrlich sein. Wir erwarten hier von Politikern, dass sie potenziell Maßnahmen beschließen, die ihnen selber schaden.
Weshalb die Bundestagsverwaltung schon mal im Wortsinne vorgebaut hat. Einen Steinwurf vom Reichstag entfernt entsteht gerade ein neuer Gebäudekomplex mit 400 zusätzlichen Abgeordnetenbüros. Zumindest ökologisch ist der Neubau richtungweisend. Die Büroräume werden aus Holz gezimmert.
Lothar Lenz berichtete aus Berlin. In New York hat die einwöchige Generalversammlung der Vereinten Nationen begonnen. Rund 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt reisen zu dem Treffen an. Und zu besprechen haben sie tatsächlich einiges. Von wachsenden amerikanisch-chinesischen Spannungen über die Corona-Pandemie bis hin zum Klimawandel und zur Lage in Afghanistan. Erste Redner heute, natürlich zuerst der Hausherr, UNO-Generalsekretär Guterres und dann US-Präsident Joe Biden. Er sprach als erster Staatschef bei dieser Generalversammlung. ARD-Korrespondent Peter Mücke in New York. Wie ist Biden denn aufgetreten?
Statt des Signals, was sein Vorgänger immer wieder gegeben hat, Donald Trump, nämlich America first, der Rest interessiert mich nicht, Amerika zuerst, hat er gesagt, America is back. Amerika ist zurück auf der internationalen Bühne, bereit, Verantwortung zu übernehmen auf vielen Politikfeldern. Bei der Klimakrise angefangen, wo er signalisiert hat, dass die Amerikaner mehr Geld zur Verfügung stellen als bisher und das Thema überhaupt ernst nehmen. Das war ja unter Donald Trump auch nicht so. Er hat außenpolitisch viel gesagt zu Afghanistan und China. Und er hat auch noch mal gesagt, dass er zurückkehren will zum Multilateralismus, also zur Anerkennung der Zusammenarbeit, der internationalen Zusammenarbeit, der internationalen Institutionen. Das war deutlich erwartet worden und das hat er auch deutlich abgeliefert bei seiner Rede, die jetzt allerdings nicht besonders inspiriert war, muss man sagen. Er hat relativ lang geredet, aber man kennt das ja von ihm. Er ist nicht unbedingt der charismatische Redner, wie beispielsweise sein Vorvorgänger Barack Obama.
Das Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit ist das eine, aber Biden formuliert ja schon auch immer eine internationale Zusammenarbeit unter Führung der USA. Hat er das heute auch wiederholt?
Er hat es nicht so direkt angesprochen. Er hat natürlich gesagt, die Amerikaner werden nach wie vor ihre eigenen Interessen vertreten, werden sich aber mit ihren Partnern kurzschließen und versuchen, Allianzen zu bilden, Partnerschaften zu bilden. Allerdings muss man auch sagen, der Auftakt ist schon ein bisschen verkorkst durch diesen U-Boot-Deal, mit dem er ja die Franzosen und eigentlich auch die ganzen Europäer vor den Kopf gestoßen hat. Das war hier auch am Rand oder ist auch am Rande hier natürlich Thema, auch wenn es in seiner Rede nicht direkt angesprochen hat. Interessanterweise ist Bundesaußenminister Maas heute früh vor Beginn der Veranstaltung vor der Generalversammlung da noch mal drauf eingegangen, hat sich ungewöhnlich deutlich auf die Seite der Franzosen geschlagen und gesagt, da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Die Bundesregierung hatte sich ja eigentlich zurückgehalten bei diesem Thema. Also insofern, sagen wir mal, der Auftakt der internationalen Zusammenarbeit, der ist ein bisschen verkorkst. Jetzt wird man mal abwarten, wie es weitergeht.
Sie haben es angesprochen, er hat sich auch zu China und dem Verhältnis zu China geäußert. Was hat er denn da konkret gesagt?
Er hatte signalisiert, dass er kein Interesse hat an einem neuen kalten Krieg mit China. Das ist ja so ein bisschen die Befürchtung schon auch in den vergangenen Jahren immer wieder gewesen. Generalsekretär Guterres, UN-Generalsekretär Guterres hat das zu Beginn der Generalversammlung auch nochmal deutlich angesprochen, hat gesagt, da droht die Welt sich in zwei Lager zu spalten, mit die dann nicht mehr miteinander reden können. Und er sagt, das ist in vielen Punkten gefährlicher als der kalte Krieg, den wir kennen zwischen den USA und der Sowjetunion, weniger vorhersagbar und weniger kalkulierbar und auch weniger in Schach zu halten. Da das Signal von Biden, wir haben kein Interesse daran. Man wird mal abwarten müssen, wie die Chinesen reagieren werden. Der chinesische Präsident Xi redet heute auch bei der Generalversammlung, allerdings nicht persönlich, sondern per Videobotschaft aus Peking. Man konnte im Vorfeld wählen, ob man selber kommt oder eine Videobotschaft schickt. Ein hybrides Modell, wie es heißt, in diesem Jahr. Und da wird man mal schauen, ob dieses Signal auch so konziliant ist. Womit? Wenn man das hier beobachtet auf internationaler Bühne, bei der UN in den vergangenen Jahren ist es so, dass die Chinesen durchaus wissen, wie mächtig sie inzwischen sind. Sie sind in vielen Gremien, sie haben wichtige Positionen und diese Macht, die spielen sie aus. Sie lassen die Muskeln spielen, das merkt man hier jeden Tag deutlich bei der UN. Insofern wird es interessant sein, ob das ein bisschen konzilianter ausfällt.
ARD-Korrespondent Peter Mücke aus New York zum Beginn der UN-Generalversammlung. Es ist 18.20 Uhr. Das sind unglaubliche Gewalten, die da bei einem Vulkanausbruch zutage treten. Kilometerhohe Rauch- und Aschesäulen, flüssig heißes Gestein, das da in Fontänen austritt, Felsbrocken, die wie Kieselsteine durch die Luft fliegen. Kein Wunder, dass viele Touristen auf der Kanareninsel La Palma dieses Spektakel unbedingt sehen möchten. Allerdings ist es auch kein Wunder, dass die spanischen Behörden genau das verhindern möchten und die Touristen dringend auffordern, eben nicht in den Süden der Insel zu fahren. Denn das Ganze ist natürlich hochgefährlich. Inzwischen mussten weitere Bewohner La Palmas in Sicherheit gebracht werden. Etliche Häuser sind niedergebrannt und noch ist der Lavastrom nicht versiegt. Ganz im Gegenteil. Zur aktuellen Lage auf der Insel ARD-Korrespondent Oliver Neuroth.
Was die Lava bisher angerichtet hat, lässt sich am besten aus der Luft überblicken. Spanische Medien haben Kameradrohnen losgeschickt. Sie zeigen die dampfende schwarze Masse, die wie ein riesiger Klecks, ein Teppich auf der Landschaft von La Palma liegt. Darunter begraben Wohnhäuser, landwirtschaftliche Anlagen, Straßen, hier und da stehen brennende Autos herum. Anwohner können nur mit Sicherheitsabstand von einigen hundert Metern zusehen, wie ihr Hab und Gut vernichtet wird, so wie dieser Mann. Wir sind direkt betroffen, haben unser Anwesen verlassen, mit einer riesigen Unsicherheit und Angst. In der Nacht hatte auf La Palma wieder die Erde gebebt, mindestens viermal. Daraufhin öffnete sich am Vulkan eine weitere Erdspalte, aus der nun auch glühende Lava fließt. Inzwischen gibt es 9 Öffnungen. Eine weitere Ortschaft ist damit bedroht. Helfer bringen immer mehr Menschen in Sicherheit. Die Zahl der Evakuierten ist auf 6.500 gestiegen. Die meisten kommen bei Verwandten unter, andere schlafen in Sporthallen. Doch das kann nur eine Zwischenlösung sein, sagt Kanarenpräsident Ángel Víctor Torres. Wir haben eine Notlage beim Wohnraum. Für ein paar Tage können die Evakuierten bei Familienangehörigen wohnen oder in den Notunterkünften. Aber diese Lage wird lange andauern. Wir müssen dafür jetzt Lösungen finden. Die suchen wir zusammen mit dem Inselrat, den betroffenen Gemeinden und der Regierung. Die Lava-Walze frisst sich weiter über die Insel, allerdings langsamer als gestern noch kalkuliert. Das Tempo liegt nun bei etwa 120 Metern pro Stunde. Fachleute erwarten, dass die glühende Masse heute Abend das Meer erreicht. Das Zusammentreffen von Lava und Wasser berge eine neue Gefahr, sagt Pedro Vélez, der Direktor des Ozeanischen Instituts von Teneriffa. Die Lava ist über 1000 Grad heiß, das Meer aktuell 24 Grad. Wir rechnen mit enorm viel Dampf und riesigen weißen Rauchsäulen. Andere Forscher vergleichen den Effekt mit einem Beispiel aus der Küche. Man gießt Wasser in eine Bratpfanne, die voll ist mit heißem Öl. Das Ganze nur in viel größeren Dimensionen. Daher rufen die Behörden von La Palma die Menschen dazu auf, sich von den Bereichen der Küste fernzuhalten, an denen die Lava erwartet wird. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte an, die Insel zum Katastrophengebiet zu erklären. La gestión de la crisis no termina. Die Krise endet nicht, wenn die Lava das Meer erreicht. Nein, sie endet frühestens, wenn das Leben auf La Palma wieder zur Normalität zurückkehrt. Und wir damit beginnen können, alles wieder aufzubauen, was die Lava vernichtet hat. Die Regionalregierung der Kanaren schätzt die Schäden durch den Vulkanausbruch auf rund 400 Millionen Euro. Was davon Versicherungen übernehmen, ist bisher unklar.
Dass der Gürtel enger geschnallt werden müsse, das hatte die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart schon unmittelbar nach der Landtagswahl und einem ersten Blick in die Kasse angekündigt. Viel Luft für Wunschprojekte würde es nicht geben. Gesagt, geplant. Jetzt hat die baden-württembergische Landesregierung ihren Entwurf für den Haushalt 2022 beschlossen. Kernpunkte sind 1200 neue Stellen, vor allem bei der Justiz, bei der Polizei und im Gesundheitsdienst, sowie ein 365-Euro-Jahresticket für Schüler und Auszubildende im ÖPNV. Zwar gibt es derzeit noch eine Corona-bedingte Deckungslücke von rund 3,5 Milliarden Euro. Trotzdem, neue Schulden sollen nicht aufgenommen werden. SWR-Landeskorrespondent Arno Knüttgen.
Haushaltsverhandlungen sind anstrengend. Lange Sitzungen, Zahlen mit vielen Nullen, endlose Tabellen. Manchmal ist es auch ganz einfach. Innenminister Thomas Strobel von der CDU vergleicht den Landeshaushalt mit einem Kuchen.
Der Kuchen ist nicht riesengroß. Das ist keine Torte, es ist ein kleiner Kuchen. Aber so konnten wir die Kuchenstücke wirklich sehr präzise schneiden und haben uns nicht um Krümel gestritten.
Sprich, Grüne und CDU hätten harmonisch verhandelt über das bisschen, das es zu verteilen gegeben habe. Das ist deutlich untertrieben. Allein eine knappe Milliarde Euro war übrig aus einem Beteiligungsfonds, mit dem die Landesregierung eigentlich Unternehmen retten wollte, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Aus dem Fonds wurde kaum etwas gebraucht. Jetzt soll eine 500 Millionen genutzt werden, um Teile der wegen Corona aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen. Den Rest hält Finanzminister Daniel Bayers von den Grünen zurück für Kosten, die Corona in Zukunft noch bescheren könnte.
Es ist immer schwer, Preisschilder hinter Risiken zu hängen, aber wir haben da mittlerweile ja auch etwas gelernt in der Pandemie und haben deswegen uns entschlossen, etwa 500 Millionen dieser Rücklage zuzuführen, weil eben noch nicht alle Menschen in diesem Land geimpft sind und weil wir noch immer in dieser Pandemie stecken und deswegen ja auch handlungsfähig bleiben müssen.
Die grün-schwarze Koalition hat noch weit mehr Geld für das kommende Haushaltsjahr zur Verfügung. Auf rund 1 Milliarde Euro belaufen sich die Investitionen. Geld, das zum Beispiel für den Ausbau des schnellen Internets reserviert wird. Geld, um allen Schülern, Azubis und Studierenden ein landesweites Nahverkehrsticket für 365 Euro im Jahr zu ermöglichen. Und Geld für 1200 neue Stellen bei Polizei, Justiz, Gesundheitsämtern in den Schulen. Das gefällt nicht jedem im Landtag. Von einer Ausgabenorgie spricht der Chef der FDP-Fraktion Hans-Ulrich Rühlke. AfD-Finanzexperte Rainer Podeswa fordert sogar den Rücktritt des Finanzministers, weil der nicht gleich vorrechnen konnte, wie teuer das neue Personal wird. Und der AfD-Experte meint,
es kann nicht sein, dass der Staat immer zusätzliche Aufgaben mit zusätzlichem Personal beantwortet, sondern er muss sich auch dann die Frage gefallen lassen, welche Stellen, die vor 20 oder 30 Jahren geschaffen wurden, denn dafür wegfallen müssen.
Das hält auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann grundsätzlich für richtig. Bloß
die Vorschläge, was man denn konkret abbauen soll, sind sehr, sehr mager. Das wäre schon schön, wenn ich auch immer sehr konkrete Vorschläge bekäme, wo man bitte Stellen streichen soll.
Aus der Landesregierung gibt es die im Moment nicht.
Aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg berichtete Anno Knüttgen. Vor etwas mehr als einem Jahr, im August 2020, gingen apokalyptische Bilder um die Welt, als im Hafen von Beirut ein Lager mit Düngemitteln explodierte. Große Teile der Stadt wurden zerstört, 200 Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos. Eine Katastrophe und leider nicht die erste dieser Art. Vor genau 100 Jahren, am 21. September 1921, ereignete sich in Ludwigshafen die bis dahin größte Industriekatastrophe der Welt. Auf dem Gelände der BASF detonierten fast 500 Tonnen Düngemittel. Die Explosionen machten den Stadtteil Oppau praktisch dem Erdboden gleich. Angeblich war der Knall sogar noch in München zu hören. Über 500 Menschen starben, Tausende wurden verletzt und die Spuren des Unglücks finden sich bis heute in der Stadt und im Unternehmen. Beide, Stadt und Unternehmen, haben heute an die Katastrophe erinnert. SWR-Reporterin Nicoletta Prevete hat die Gedenkfeier verfolgt.
Von Anfang an sitzt sie still und komplett in sich gekehrt da. Eine Angehörige eines Opfers der verheerenden Explosionen vom 21. September 1921. Eine alte Dame, Kopf und Oberkörper in einen Schal gehüllt, die Tasche fast krampfhaft auf dem Schoß haltend, hört sie auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof den Worten des BASF-Vorstandes Martin Brudermüller zu. Ob sie darin Trost findet, erfahren wir nicht.
Das Unglück von damals, aber auch jeder andere Unfall, der sich in einem BASF-Werk ereignet, ist für uns eine eindringliche Mahnung. Eine Mahnung, dass wir alles Erdenkliche dafür tun müssen, damit solch ein Unglück nicht wieder geschieht.
Nie wieder darf so etwas geschehen, so das heutige Hauptcredo beim Gedenken an die Opfer jenes unheilvollen 21. September 1921, an dem ein ganzer Stadtteil und ein Chemiewerk verschwand. Ein Ereignis, das sich, so Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller, geradezu in die DNA der BASF, aber auch in die der Stadt eingraviert hat. Der Opfer gedenken, ein Muss.
Sie ist deswegen so wichtig, weil das ein unermessliches Leid war und Tote und Verletzte, Familien zerstört worden, ganze Lebensbilder zerstört worden. Und deswegen ist zum einen wichtig, den Menschen, die damals ihr Leben gelassen haben und diese Schicksale erlitten haben, zu gedenken.
Der Toten und Verletzten gedenken, den Sicherheitsaspekt als oberste Maxime des eigenen Handelns ausrufen. Konsequenzen aus der Jahrhundertkatastrophe. Aber auch zugeben, niemand ist unfehlbar. Die Partnerschaft mit einem Chemieriesen für eine Stadt ist immer ein Risiko.
Ja, das ist die bittere Erkenntnis, dass es eben eine absolute Sicherheit auch nicht gibt. Deswegen ist es auch wichtig für die Menschen, die um uns herum leben, dass wir denen auch sagen, was wir machen, dass wir transparent sind, wenn eben mal was nicht funktioniert, das dann auch nicht verbergen, sondern ganz im Gegenteil nach draußen kommunizieren.
Ständige Werksführungen, Vorträge, Bürgerdialoge, Ausstellungen. All dies soll das Vertrauen der Bürger Ludwigshafens erhöhen in das Unternehmen, das eben auch eine ganze Region nährt.
SWR-Reporterin Nicoletta Prevete berichtete aus Ludwigshafen und soweit die Politik am Dienstagabend.